Wisst ihr, was wir sehen oder was wir meinen zu sehen, das entspricht nicht immer der Wirklichkeit. Und keine Angst, damit meine ich nicht das Coronavirus, da komme ich nachher noch zum Sprechen drauf. Aber was wir sehen, ist nicht immer die Wirklichkeit. Ich habe uns mal ein erstes Bild mitgebracht und es ist definitiv so, egal wie du deine Augen anstrengst, oder ob du sogar Hilfsmittel zur Verfügung nimmst und irgendwie versuchst, die Linien gerade zu bekommen. Du siehst krumme Linien, obwohl sie gerade sind. Und es hängt damit zusammen, dass die Zapfen und die Stäbchen in deinem Auge die Impulse an das Gehirn weiterleiten und in der Synchronisation stimmt es irgendwie nicht ganz. Es ist quasi so, dass dein Gehirn dir etwas anderes sagt als das, was du eigentlich siehst. Das nächste Bild. Dort ist es laut Statistik so, dass die Frauen eine schwarze Vase sehen. Und dann geht ja schon der ganze Gehirnapparat los, IKEA, Deko, Einkaufen. Und die Männer sehen in der Regel zwei Personen. Junge Personen. Es gibt sogar Männer, die sehen zwei junge Frauen. Und jetzt nachher auf der Heimfahrt viel Spaß, wenn dann die Frau zu ihrem Mann sagt, wie du siehst hier zwei Frauen. Aber seht ihr, Probleme, die Dinge richtig einzuordnen. Und jetzt kommt der Klassiker. Ob das Glas halb voll ist oder halb leer ist, entscheidet zu 50% deine Persönlichkeit. Also was für eine Persönlichkeit du bist, ob du sagst, yeah, es ist halb voll, oder ob du eher so ein bisschen schwäbisch geprägt bist und sagst, es ist ja schon halb leer. Und die anderen 50% entscheidet, was du hier siehst, dein sogenanntes inneres Auge. Also wie du innerlich gestrickt bist. Mach euch mal ein Beispiel. Ihr kennt die Geschichte nur zu gut von diesen 12 Kundschaftern, die 40 Tage in das Land Kanaan hineingegangen sind und sie sollten erkundschaften, wie das Land aussieht, wie das Land bestellt ist. Und nach 40 Tagen kommen sie zurück und sie haben ja die ganze Zeit alles dasselbe gesehen. Und dann beschreiben sie, dass die Städte ein bisschen fest befestigt sind, die sind ziemlich fett, die Leute sind ziemlich groß, aber an und für sich ist das Land eigentlich gut, weil es gibt dort auch gute Früchte und es ist wirklich Milch und Honig, also Überfluss, Fruchtbarkeit. Und dann bringen sie sogar von den Früchten des Landes mit. Männer, das ist für uns total begeisternd, wenn Kundschafter nach 40 Tagen Obst mitbringen. Wer braucht Obst? Ich hätte mich gefreut, wenn die so ein T-Bone-Steak mitgebracht hätten oder Schafskäse, Oliven, ihr versteht. Aber sie bringen Obst mit. Auf allen Kinderbibelzeichnungen sind Trauben drauf. Wer braucht Trauben und dann auch noch mit Kernen? Ich esse nur ohne Kerne. Auf jeden Fall sagen sie dann, nachdem sie alle dasselbe gesehen haben, diese 10 Kundschafter, wir packen das nicht, das ist zu groß, die sind zu riesig. Und dann kommen auch noch ein paar Gerüchte, das Land verschlingt seine Bewohner, also vielleicht ein Hinweis, da werden Kinderopfer dargebracht in diesem Land. Und dann fängt ein ganzes Volk an zu schreien und zu weinen, ihr müsst es mal nachlesen, die ganze Nacht hindurch. Also eine halbe Stunde zu weinen, finde ich schon lange, aber die ganze Nacht hindurch haben sie geweint und geschrien. Und dann haben sie gesagt, wir gehen wieder zurück nach Ägypten. Und dann zerreißen Josua und Kaleb ihre Kleider, also von höchster Empörung. Sie sagen, sag mal, das gibt's doch nicht. Wir haben das auch gesehen, aber unsere inneren Augen haben gesehen, wenn Gott bei uns ist, dann schaffen wir das, dann packen wir das. Und dann heißt es, und das Volk begehrte, die zwei zu steinigen. Also Vorsicht an alle Optimisten oder die vollheiligen Geistes oder voll Glauben sind. Manchmal ist es ziemlich gefährlich und riskant. Und dann kommt die Erklärung im Vers 24, 4. Mose 14, denn in ihnen, in Josua und Kaleb, war ein anderer Geist. Da war also eine andere innere Verfassung, oder man sagt jetzt neuzeitlich Constitution, also eine andere innere Sichtweise. Ihre Augen des Herzens haben anders gesehen. Oder in 2. Könige 6 die Geschichte mit Elisa und seinem Diener. Das Volk Israel hat mal wieder Stress. Zieht sich auch schon über die Jahrhunderte hinweg, dass Israel immer Stress hat mit irgendwelchen Nachbarvölkern. Damals waren es die Aramäer und sie sind aufgezogen gegen das Volk Israel. Und Elisa, er geht hoch auf den Berg und schaut hinunter und sieht die Armeen, wie sie sich gegenüberstehen. Und dann kommt sein Diener und sagt, oh weh. Das finde ich super von Luther übersetzt, oh weh. Und dann sagt Elisa, was ist denn? Und dann sagt der Diener, boah, das sind ganz schön viele und wir sind so wenige. Dann heißt es in diesem Bibelabschnitt, Elisa sagt, jetzt komm mal runter, no panic. Es sind mehr, die bei uns sind. Und der Diener schaut nochmal und sagt, nee, es sind weniger, die bei uns sind. Und dann kommt dieses bekannte Gebet und da betete er, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und der Herr öffnete ihm die Augen und jetzt konnte er die Wirklichkeit sehen. Und er sagte, das sind ja feurige Rosse und Reiter, da ist ja ein ganzes Heer auf unserer Seite. Er sah also etwas mit seinem inneren Auge, was ihm vorher noch verborgen war, was er vorher nicht gesehen hat. Im Neuen Testament, Paulus, er sagt in Epheser 1, Vers 18, dass diese inneren Augen die Augen unseres Herzens sind. Das finde ich so ein schöner Begriff. Da kann man sich besser vorstellen, was das eigentlich ist, was gemeint ist. Es sind also die Augen von unserem neugeborenen, inwendigen Menschen, von unserem inwendigen Geist. Und dieser inwendige Mensch kann sehen. Das heißt, er kann wahrnehmen, er kann fühlen und er kann das Reich Gottes sehen. Und dann betet Paulus, er Christus erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr wisst oder dass ihr seht. Ja, was sollen wir denn sehen? Und dann kommen drei Dinge, dass ihr die Berufung und die Bestimmung, die Gott euch gegeben hat, dass ihr die seht. Wisst ihr, Kaleb und Josua haben in diesem Land Kanaan nicht nur gesehen, dass sie irgendwie hineingehen werden, sondern sie haben dieses Land gesehen, weil Gott es ihnen als eine Berufung gegeben hat. Und dann betet Paulus hier weiter, dass wir die Herrlichkeit unseres Erbes sehen. Das bedeutet, wie Gott uns herrlich gemacht hat, dass er uns seine Kinder nennt, seine Töchter und seine Söhne und dass er uns eine wunderbare neue Identität gegeben hat als Königskinder. Er öffne euch die Augen, dass ihr euch so seht, wie Gott euch schon lange sieht. Und das Dritte, für was er betet, ist, dass er diese, Paulus schreibt, überschwängliche, große, gewaltige Kraft, mit der er bei Christus am Werk war, als er ihn von den Toten auferweckt hatte, damit ihr diese Kraft der Auferstehung, die in euch lebt, damit ihr diese Kraft seht mit euren Herzensaugen. Durch die Wiedergeburt, indem wir von Neuem geboren wurden, haben wir die Fähigkeit, mit unseren inneren Augen zu sehen. Johannes 3, Vers 3 sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, durch Wasser und Geist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und damit ist natürlich auch mal die ewige Heimat gemeint, das Reich Gottes im Himmel. Aber wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er auch schon hier heute das Reich Gottes überhaupt nicht sehen. Aber preis dem Herrn, du bist von Neuem geboren. Du hast geistliche Augen des Herzens bekommen. Du kannst sehen. Du kannst die Dinge des Geistes wahrnehmen in dir. Jesus bringt in Matthäus 6 und Lukas 11 jetzt eine ganz einfache Gleichung. Und das gefällt mir an Jesus, dass er manchmal so komplexe Zusammenhänge ganz einfach darstellt. Also theologische Dinge nicht ausufern lässt, sondern er bringt es auf den Punkt. Und dort spricht er über das Auge des Menschen. Und natürlich ist unser natürliches Auge gemeint, aber Jesus in seiner hebräischen Denk- und Sichtweise spricht gleichzeitig von unserem inneren Auge, von den Augen des Herzens. Und die Gleichung, die er uns gibt, ist ganz einfach. Auge gut, ganzer Mensch gut. Punkt. So steht es im Grundtext. Furztrocken, ganz kurzer Satz. Auge gut, ganzer Mensch gut. Auge böse, ganzer Mensch böse. Kann man sich merken, oder? Und dann sagt er als eine Aufforderung, pass auf das Licht in dir. Pass auf, dass dir niemand deine innere geistliche Sehkraft wegnimmt. Pass auf, dass dein inneres Auge Licht ist, denn dann ist dein ganzer Mensch Licht. Weil es gibt nämlich jemand, der hat absolut etwas dagegen, dass wir geistlich richtig sehen. Es gibt jemand, Mr. Dunkel, Teufel, Satan, mit seinem ganzen Gefolgschaft an Dämonen, die versuchen, dass wir nicht mehr richtig geistlich sehen, damit wir uns selber nicht so sehen, wie Gott uns sieht, damit wir die Umstände anders sehen und damit wir quasi unsere Augen nicht mehr richtig einsetzen können in der Wahrnehmung, um das Reich Gottes in seiner Wirklichkeit zu sehen. Und deshalb, Mimi hat es vorhin schon gesagt, es gibt jeden Tag ein paar neue Hygienevorschriften und ich habe heute 3 Hygienevorschriften für deine geistlichen Augen, was wir tun müssen. Das erste, was das Reich der Finsternis versucht, ist deine Augen einzutrüben oder wie ein Schleier auf deine Augen zu legen oder deine Augen zu beschmutzen, damit du nicht mehr klar sehen kannst. Paulus sagt in Apostelgeschichte 26, Vers 18, ich predige, meine Berufung, meine Leidenschaft ist, ich predige, wozu? Um Augen aufzutun von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Hey, wenn unsere Augen eingetrübt werden oder wir nicht mehr klar sehen, das ist ziemlich riskant, so durchs Leben zu gehen. Ich habe vor ein paar Monaten eine umfangreiche Augenuntersuchung gehabt und dann bin ich angerufen worden von diesem Augenarzt, also von seiner Sprechstunde Gehilfin, und sie hat gesagt, Herr Siedner, ich bitte nicht mit dem Auto kommen, wir haben eine umfangreichere Untersuchung, Sie bekommen dann so Tropfen, die Pupillen erweitern sich und Sie dürfen nicht Auto fahren. Okay, bin ich vom Büro hingefahren mit der S-Bahn. Untersuchung kam, Tropfen rein, 15 Minuten warten, Blindflug. Man sieht überhaupt nichts, Brille runter, Brille auf, nichts. Dann haben sie gesagt, bleiben Sie jetzt noch eine Viertelstunde sitzen und dann gehen Sie vorsichtig wieder zurück. Ich bin vorsichtig wie so ein Blinder zur S-Bahn gelaufen. Ich wusste nicht mal genau, ob ich im richtigen Steig hochgehe. Und irgendwo in der Ferne war etwas. Und ich wusste nicht, ist es ein Tier, ein Mensch und eine Maschine? Und immer kommt das etwas auf mich zu. Ich gehe ein paar Schritte zurück, dort am S-Bahnsteig, und plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter und eine Stimme sagt, hallo Micha, was ist mit dir los? Das war Franziska Weiblen, die die meisten von euch kennen. Und selbst in dem Abstand habe ich sie nicht richtig erkannt. Hey, wenn der Teufel es schafft, dass er uns solche Pupillenerweiterungstropfen für unsere geistlichen Augen in die Augen träufelt, dann ist wirklich ein geistlicher Blindflug dran und es ist nicht ganz so einfach. Die Bibel sagt, dass durch manche dunkle Lebensphasen, manche Wanderungen, wie es Psalm 23 sagt, im finsteren Tal, vielleicht auch jetzt die Umgebungsparameter um uns herum, dass wir eingetrübte Augen haben, dass wir meinen, das Einzige, die einzige Wirklichkeit um uns herum ist nur noch Corona und dass wir nicht mehr das Weitere sehen, was eigentlich Gott trotzdem weltweit tut. Die Bibel sagt auch, dass durch die Sorgen und Belastungen des Lebens können unsere innere Augen eintrüben. Im Buch Hiob und im Psalm heißt es ganz, ganz oft, dass die inneren Augen durch Gram, ich habe gar kein neuzeitlicheres Wort gefunden für Gram, Gram, Krust, dass durch innere Verbitterung, durch innere Sorge des Auge trübe wird. Das nächste, was geschieht, ist Verblendung und Ablenkung. Denn der Gott dieser Welt, ich habe gesucht, ob ich eine bessere Übersetzung finden kann. Ich habe circa 8 Übersetzungen auf meinem Bibelprogramm. Es steht dort wirklich Theos, Kosmos, Gott, Welt. Satan, der Gott dieser Welt, muss man erst mal auf sich wirken lassen, hat den Sinn verblendet, dass sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi nicht sehen. Natürlich in erster Linie sind dort Menschen gemeint, ich kenne den Kontext von der Bibelstelle, die Christus noch nicht erkannt haben. Und ist es manchmal nicht so, du sprichst an Freunde oder an Verwandte oder an Nachbarn, du sprichst mit ihnen und du denkst dir, Mensch, warum checken die das nicht mit Jesus? Und ich möchte dir einen guten Tipp mitgeben, sei niemals sauer auf Menschen, niemals bitte. Sondern liebe sie, liebe sie, liebe sie, sei sauer auf den, der sie verblendet. Denn sie können Christus noch gar nicht erkennen, es sei denn, Christus öffnet ihnen die Augen. Aber diese Verblendungstaktik, die bringt ja nicht nur bei Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sondern genauso bei uns. Er versucht uns abzulenken und zu verblenden. Wir hatten früher einen Musiklehrer und ihr seht, wenn Dinge so ganz weit zurückliegen, dass die noch nicht verarbeitet sind, aber der war echt so, dass man es wahrscheinlich auch nicht verarbeiten kann. Und wir waren dann in einem Klassenzimmer und dort ist immer die Sonne hereingekommen während dem Unterricht. Und wir haben uns einen riesigen Spaß daraus gemacht, ihn zu blenden mit Geodreiecken oder mit der Armbanduhr. Manche haben so einen kleinen Spiegel von zu Hause mitgebracht. Hinten ein Kaugummi, das bedeutet, wenn er gesucht hat, einfach unter den Tisch geklebt. Ich habe nichts. Wir haben den ganzen Unterricht geblendet und verblendet. Dann haben wir kollektiv, alle haben einen Eintrag bekommen. Dann haben wir ihn noch mehr geblendet das nächste Mal. Weißt du, der Teufel versucht dich zu blenden und zu verblenden. Und Konzentration kurz, er lenkt die Aufmerksamkeit dabei, wenn er verblendet, nicht auf sich. Sag das gerne nochmal. Wenn der Teufel dich blendet und verblendet, lenkt er die Aufmerksamkeit nicht auf sich. Dazu ist er viel zu schlau. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf dich. Dass du deine eigenen Fehler, deine Unzulänglichkeiten, ich schaffe das gar nicht, wie die 10 Kundschaft, ja, wir sind alle kleiner und wir können das niemals tun. Oder er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Umstände, Petrus auf dem Wasser, als er die Wellen ansah. Und wenn er das schafft, entweder auf dich zu lenken oder auf die Umstände, hast du nicht mehr Christus vor Augen. So wie es heißt im Wort Gottes, dich habe ich alle Zeit vor Augen und auf dich ist mein Blick gerichtet. Das Dritte sind zugehaltene Augen. Habt ihr auch noch so ein Kindheitstrauma von Kindergeburtstagen, wo ihr irgendwo hingehen musstet? In ein anderes Zimmer oder in den Keller und dann wurden die Augen verbunden und mit verbundenen Augen musste man dann irgendwo hinlaufen, um sein Geschenk zu ertasten. Kennt ihr das? War bei uns ein riesiges Spiel. Ich habe das dann später in so gruppendynamischen Gruppenprozessen auch irgendwie tun dürfen, dass man die Augen verbunden bekommt und ich muss dann irgendjemand hinterherlaufen und ich sehe aber die Person nicht oder sehe nicht, wohin es geht. Funktioniert bei mir null. Irgendwie, ist unangenehm, wenn die Augen gehalten sind. Doofes Gefühl. Emmausjünger, Lukas Kapitel 24. Dort heißt es, dass zwei Jünger in nachösterlicher Zeit von Jerusalem nach Emmaus gelaufen sind. Und die Strecke so 10, 13 Kilometer. Und Jesus gesellt sich zu ihnen und sie teilen sich gegenseitig ihre Bitterkeit und Enttäuschung mit. Schon mal aufgefallen, wenn du bitter und enttäuscht bist, bist du nie allein. Da gesellt sich immer jemand dazu. Ist so. Und auch komisch, wenn man bitter und enttäuscht ist oder von irgendwas gerade nicht so amused, sucht man immer eine andere Person, wo quasi das mit einem teilen kann. Warum denn? Weil dämonische Mächte dahinter stehen, ganz einfach. Aber eigentlich sollten wir als Christen anders gestrickt sein. Wir sollten, wenn wir Dinge des Glaubens erlebt haben, voll Heiligen Geistes, sollten wir dann eine Person suchen, mit der wir unsere Dinge teilen. Aber so teilen sie ihre Bitterkeit und Enttäuschung und sie laufen Und dann heißt es, und Jesus legte das gesamte Alte Testament aus, was es mit ihm zu tun hat. Also man könnte sagen, theologisch die Christologie des Alten Testaments. Ich wäre da so gerne dabei gewesen. Nur noch zu toppen von Peter und meiner Lehre über den Jakobus. Aber ansonsten war das Hammer, oder? Und ich habe mir immer so gedacht, wenn Jesus jetzt lehrt, dann muss man doch irgendwie blicken, um was es geht. Aber dann heißt es im Lukas 24, und sie verstanden nichts. Es ermutigt mich als Prediger. Man predigt und predigt und sie verstanden nichts. Wichtig, je näher dir Jesus kommt in deinem Leben, desto mehr versuchen Mächte der Finsternis, dir die Augen zuzuhalten, dass du das nicht siehst. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Prinzip. Jesus kam zu ihnen, er lief mit ihnen und je mehr er und näher er zu ihnen kam und sprach, desto mehr wurden ihre Augen gehalten. Das heißt in diesem Vers, den ihr hinter euch seht, Vers 16, Lukas 24, ihre Augen wurden gehalten. Also es bedeutet auch in der grammatikalischen Form von außen eine Kraft, die ihre inneren Augen gehalten hat. Boah, krass. Weißt du, wenn manchmal so Bitterkeit, Verletzung über eine Person oder Situation sich so in deinem Herz ablagert, an den Augen deines Herzens, ganz langsam gehen deine Augen innerlich zu. Habt ihr es bei mir gemerkt, wenn man so 20 Jahre jetzt in Ditzingen rumeiert mit der Stadt und so viel Enttäuschung erlebt hat mit dem ganzen Gebäude und Bauplatz und Dingen und Gespräche und Taktieren und Lügen und all diese Dinge, wenn man anfängt, bitter zu werden, dann sieht man plötzlich gar nichts mehr. Man kann auch die Menschen nicht mehr richtig sehen, Situationen einschätzen. Deshalb lasst niemals Negatives in deinem Herzen zu. Drei kurze Dinge. Wodurch öffnet Gott unsere Augen? Erstens, Gott öffnet die Augen unseres Herzens, dass wir wieder richtig sehen können, durch die Predigt und durch sein Wort. Deshalb ist es so wichtig, auch in der Zeit jetzt von Corona, dass wir, wenn wir nicht hier sein können, dass wir nachher das Wort Gottes hören, denn das Wort Gottes hat Kraft, unsere inneren Augen aufzutun. In zwei Versen, die ich uns vorher gezeigt habe, spricht Paulus immer darüber, dass er aber deshalb predigt, das Wort Gottes, damit die Augen des Herzens aufgetan werden, damit die Gewalt und Macht Satans zerbricht. Sein Wort hat Macht und sein Wort muss verkündigt werden. Schon mal aufgefallen, Evangelisten, die wollen immer, dass das Mikrofon ein bisschen lauter ist, wenn sie predigen. Warum? Weil sie es nicht, wie soll ich sagen, sie können es nicht dulden, dass das Wort Gottes nicht in aller Kraft und in aller Autorität verkündigt wird. Und schon oft habe ich erlebt, wenn so Evangelisten wie unser vor kurzem verstorben Rainer Bonnke, der hat immer gesagt, mach lauter, das Evangelium von Jesus muss man hören. Und die, die wir predigen, wir müssen uns jeden Sonntag bewusst machen, dass wir nicht nur in der sichtbaren Welt predigen, sondern in der unsichtbaren Welt. Und dass das Wort Gottes schneidet und dass es Licht und Finsternis teilt. Und dann natürlich die Anbetung. Jesus hat gesagt, wenn er erhöht sein wird, wird er Menschen zu sich ziehen. Wohin zieht er sie denn? Ins Licht. Deshalb ist Anbetung so wichtig und deshalb übrigens strecken wir uns auch unsere Hände aus und wir sagen, ich möchte wieder hinein in dein Licht und ich möchte von dir herausgezogen werden aus dem Kontext meines Lebens und möchte wieder auf der Seite des Lichts stehen. Wenn wir seinen Namen ausrufen, hat er Kraft. Und deshalb auch in der Anbetung ist es so, dass wir nicht nur im sichtbaren Raum singen, sondern im unsichtbaren Raum. Und wir rufen das hinein in die Geisterwelt, dass Jesus Christus der Herr ist. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie, diese Schar, die vor dem Thron Gottes steht, sie haben überwunden durch das Lammesblut und durch die Kraft ihrer Zeugnisse. Das Blut von Jesus hat enorme Kraft. Und übrigens, diese zwei Emmausjünger, ihre Augen wurden aufgetan, als Jesus das Abendmahl mit ihnen nahm. Und er brach das Brot und er nahm den Wein. Und da heißt es, und ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und ich möchte euch wirklich aufrufen, in der Zeit, in der wir leben, feiert immer wieder das Abendmahl. Feiert es zu zweit, unter Hygienevorschriften, wie es eben geht, aber feiert das Abendmahl. Nehmt das Brot und nehmt den Wein, damit ihr geöffnete Augen des Herzens habt. Trete immer wieder heraus aus dem Wirkungskreis des Teufels durch die Anbetung und durch die Kraft seines Wortes. Legt auch immer wieder den Schleier an Enttäuschung ab und an Bitterkeit. Wenn ihr merkt, eure Herzensaugen sind eingetrübt, dann legt diesen Schleier an Bitterkeit, an Enttäuschung, an Verletzung, legt es ab, damit deine Augen gereinigt werden. Wie Jesus gesagt hat in mehreren Stellen zu diesen Blinden, wasche dich, wasche deine Augen, wasche damit auch deine geistlichen Augen. Und schau auf ihn und durch ihn betrachte deinen gesamten Lebenskontext und dich selber. Ich möchte euch das Zitat mitgeben und dann geben wir noch einen Song. Wir brauchen eine gute Hygiene für die Augen unseres Herzens, um geistlichen Durchblick oder geistliche Sehschärfe zu haben. Und hey, nimm immer wieder diese Hygiene für deine Augen. Und wir singen heute Morgen nochmal ein Lied, das wir letzten Sonntag schon gesungen haben. Herr, öffne du mir die Augen. Und vielleicht ist es dein Gebet heute Morgen, dass du sagst, Herr, öffne du meine inneren Augen, ich will dich sehen. Und dann erwarte genau das, was Gott getan hat, immer in der Bibel, wenn man ihn gebeten hat, Augen zu öffnen, dass er die Augen öffnet und du wieder sehen kannst.